Gebt den Leuten ihre Ehre zurück.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Herzlich willkommen zur nächsten Bank Neu Denken Folge. Gebt den Leuten ihre Ehre zurück. Das hört sich natürlich jetzt wieder sehr provokativ an, ist es auch. Ich mag mit euch mal wirklich ein paar sehr grundsätzliche Überlegungen und durchaus provokativ stellen. Wenn man sich so mal in den Spiegel guckt und überlegt, wofür sind wir eigentlich mal angetreten und wofür sind Leute mal in die Bank gegangen und was machen die eigentlich heute den ganzen Tag und wie viele von den Menschen warten eigentlich nur noch auf den Ruhestand oder sitzen irgendwie die Zeit aus, weil die Sinnfrage weg ist. Und deswegen mag ich mit euch mal über ein paar Betroffene reden, nämlich über Berater, Beraterinnen, über Entscheider, Entscheiderinnen, also Führungskräfte, über unsere Kunden, über Mitglieder, über Aufsichtsräte, über Vorstände. Und ich meine bei allen, gibt den Menschen ihre Ehre zurück. Der Tagesalltag in der Bank ist durchaus anders, als sich viele das mal ganz sozialromantisch vorgestellt haben. Und gleichzeitig ist es so, vieles wäre ja veränderbar. Ich starte mal mit einer Geschichte, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Gelegentlich mache ich ja Vorlesungen bei der Dualen Hochschule in Heilbronn. Und dann hatte ich ein paar junge Studenten, Studentinnen zum Thema Change. Und die sollten sich da so ein Projekt ausdenken. Und dann meldete sich eine junge Frau und sagte, ja, also sie hätte ja schon genügend Projekte, aber das will in der Bank ja gar keiner haben. Dann sage ich, was wäre denn ihr Projekt? Also sie würde ja gerne Leuten zeigen, wie man auch mit wenig Geld ein Vermögen aufbauen kann und wie das geht, dass man am Monatsende einfach ein bisschen mehr Geld übrig hat, dass man auch ein bisschen was zurücklegen kann. Und ihr Vater wäre vor vielen Jahren irgendwie, die kommen wohl aus Serbien, mit 50 Mark in der Tasche in Deutschland angekommen und mittlerweile hätten sie halt ein Haus und ein vermietetes Haus und jeder hat ein Auto und die Kinder können studieren und allen geht's gut und wir können sich auch was leisten und das wäre mit Fleiß und ein bisschen finanziellem Know-how wäre das möglich gewesen. Und das würde sie sehr, sehr, sehr gerne in ihrer Sparkasse umsetzen. Aber das will niemand haben. Und dann habe ich so ein bisschen irritiert nachgefragt und dann sagte sie, ja, wissen Sie, das ist so, ich habe jetzt hier 3 Jahre duales Studium, aber am Ende werde ich in irgendeiner Filiale sitzen und Produkte verkaufen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, im Privatkundenbereich könnte das schwierig sein, im Firmenkundenbereich, ja, da müsste sie ja nochmal irgendwie ein Trainee-Zeit hinten dranhängen und, aber dann wäre sie ja 5 Jahre weg und dann müsste auch noch Produkte verkaufen. Sagt eine Frau, die dual das Thema Bank studiert. Dann haben sich die anderen Studenten mit eingemischt und am Ende waren sich alle einig, dass das tatsächlich von den Zukunftsperspektiven ein wenig schwierig ist. Einige Wochen früher oder später, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir 9 Bachelorprüfungen hintereinander und natürlich haben wir ganz ordentlich immer nach bestandener Prüfung gefragt, was sie denn alles hier so machen. Junge Leute, die in Sparkassen und Genossenschaftsbanken 3 Jahre duales Studium hinter sich haben. Prof und ich waren sehr interessiert, was sie denn so machen. Und wir können jetzt mal Schätzungen machen. Von den 9 gingen 5 woanders hin. auf die Frage, warum sie denn nicht in der Bank bleiben. Ja, das wäre eine gute Zeit gewesen, aber die Zukunftsperspektiven sind ja so schlecht. Was will man denn da? Wirklich, Originalzitat, was will man denn da? Hm, okay. Interessant. Sie hatten das ja mal als Beruf gewählt und 3 Jahre ihres Lebens da jetzt auch schon investiert. Mit dem Ergebnis, dass sie zu KPMG und Steuerbüros und anderen Menschen, also so prickelnd finde ich es auch nicht, aber offensichtlich spannender als in Banken Produkte verkaufen zu müssen oder Formulare ausfüllen, sorry fürs Lästern, ihr wisst, ich meine das positiv und konstruktiv, weil ich bin ja ein großer Fan von regionalen Banken und ich bin ja der Meinung, dass wir einen brutalen Nutzen hätten, wenn wir den denn nur leben würden und erlebbar machen würden, dass wenn man als Unternehmer bei Genossenschaftsbanken mit 10, 20, 30, 50.000 Menschen, 100.000 Menschen gemeinsam eine Bank besitzt, die für uns da ist, weil wir sind ja die Inhaber, hätten wir ja einen furiosen Lauf. Ich darf mal vielleicht mit den Mitgliedern anfangen. Wir haben in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, in etwa 20 Millionen Genossenschaftsmitglieder in Genossenschaftsbanken. Bei Sparkassen könnte man das mal hochrechnen. Die Zahl ist wahrscheinlich deutlich größer, weil die ja immer der Region gehört, quasi ja indirekt dem Steuerzahler und dem Bürger. Da würde ich sagen, sowohl bei Sparkassen als auch bei Genossenschaftsbanken ist es so, dass der einzelne Mensch sich maximal als Kunde sieht, vielleicht als Zielgruppe, dem wir was zu verkaufen haben. Aber nicht als Mitinhaber, als Mitgestalter, als Mitbesitzer seiner eigenen Bank. Da würde ich sagen, also die Wette halte ich, von den, bleiben wir mal bei der genossenschaftlichen Zahl, ist sie einigermaßen überliefert von den 20 Millionen Mitgliedern von Genossenschaftsbanken. Also ich würde sagen, 99,99999% haben keine Idee davon, dass ihnen eigentlich die Bank gehört. Und wenn wir das übertragen würden auf die Beraterebene und fragen, und da habe ich auch genügend Vorerfahrung, fragen würden, was macht denn diese Bank hier so besonders? Ja, irgendwie nichts. Sag ich, was ist hier so mit Genossenschaftsanteil und so? Erlebt ja eh keiner. Also von daher, und es wäre jetzt auch nicht der erste Vorstand, der mir das sagt, dass das ja eigentlich maximal auf dem Papier steht. Interessant. Das einzige wirkliche USP, das einzige wirkliche USP. UNESCO Weltkulturerbe ist weder in den Beraterköpfen noch in den der Führungskräfte noch in den unserer Kunden. Gib den Menschen ihre Ehre zurück. Wie wäre es denn, wenn die eigentlichen Inhaber der Bank erleben würden, dass es ihre Bank ist? Dass der Fokus tatsächlich darauf ist, es geht mehr um mehr als Geld, wenn es um mehr als Geld geht, wir machen den Weg frei, morgen kann kommen, was auch immer. Wenn die wirklich erleben würden, dass das in der eigenen Bank, ich betone das mehrfach, wenn es in der eigenen Bank nur darum ginge, dass sie finanziell gesehen ihre Lebensziele leichter und besser erreichen würden. Dann würde ich sagen, hätte man ein Differenzierungsmerkmal, was besser nicht darstellbar wäre. Das kann keine dieser anderen großen Geschäftsbanken, keiner der sogenannten Distanzbanken oder meistens nennen die ja fälschlicherweise Direktbanken, aber so direkt sind die ja nicht. Das wäre ein super Differenzierungsmerkmal im Markt. Und die dann reinkämen und erleben würden, dass sie ein Tochterunternehmen haben, weil gehört ja ihnen, auch wenn es nur ein 100.000stel oder ein 60.000 oder ein 10.000stel Anteil ist, dann wäre das relativ cool, wenn die das erleben würden. Dann würden die ja wissen, dass das ganze Know-how, die ganze Expertise, dieser Mensch, der da hinterm Schreibtisch sitzt, dass all dessen Energie, Fokus, Expertise darauf ausgerichtet ist, den Mitinhaber, das Mitglied dieser Bank, den Bürger, den Steuerzahler in der Region, den Kunden der Sparkasse, das den finanziell erfolgreicher zu machen. Wäre ziemlich cool. Bräuchte man eine bisschen andere Führungskultur, ungefähr 180 Grad, aber wäre ziemlich cool. Dann würden die eigentlich die Bank besitzen, nehmen wir mal den ersten Fall, ihre Ehre wieder zurückhaben. Gehen wir mal zu den Beratern. und zu der jungen Frau mit den vermutungsweise serbischen Wurzeln und ihrem Vater mit den 50 Mark. Wenn die das dürfte in ihrer Bank, dann wäre die ja happy. Dann hätte die, also Leuten helfen, wie sie finanziell besser um die Runden kommen. Dann hätte die ja einen riesen Spaß und riesen Mehrwert. Wenn ich das, gut, die war jetzt im Privatkundenbereich unterwegs, wenn ich das bei Geschäfts- und Firmenkunden angucke, die meisten sind mit einem relativ großen Ethos gestartet, Leute erfolgreicher machen zu wollen. Und wenn Sie sich heute Jahre später angucken, mit wie viel Verwaltung, mit wie viel Vertriebszahlen, mit wie viel, ich sag mal, relativ unemotionalen Themen, die sich beschäftigen sollen, die mit dem Thema Menschen erfolgreicher machen, so viel zu tun haben wie Kühe mit Fahrrad fahren, wir händigen Kredite aus, füllen Formulare aus und machen einen einigermaßen vernünftigen Job. Aber ist der wirklich so befriedigend? Wenn man guckt, immer mal wieder an Quartalsenden bei Xing und bei LinkedIn, wer denn einfach den Job gewechselt hat, dann sind es ganz oft die Besten. Manche kennt man ja. Denken, wow, schon wieder ein Talent weniger. Die sagen, naja, okay, Bank, was habe ich denn da für Perspektive, weiß ich nicht. Schade, oder? Wir haben neulich mit einem Autohausinhaber, da ging es darum, mal auch da was Neues zu erfinden. Da sagte er mir, ein Mangel, den er in seinem Autohaus schon hat, ist, dass gute Leute deswegen gehen, weil die ausrechnen können, selbst wenn sie einen Meister machen würden, die Meisterstellen sind limitiert und parallel gibt es keine Karrierewege, weil das ist alles sehr hierarchisch. Mit Azubis und Gesellen und Jung- und Altgesellen und was auch immer, wie auf dem Handwerk auch. Und dann ist man Meister und die Meisterstellen sind limitiert und parallel dazu, es ist schwierig. Und so ähnlich ist es auch in der Bank. Die Karriereaussichten ganz normal in der klassischen Karrierehierarchie, die sind ja sehr limitiert. Wenn wir den Leuten Wege aufzeigen würden, wie sie sich in Nischen reinentwickeln können, und parallel zum normalen Karriereweg ihre Nische erschließen und ihren Spaß haben, und jetzt bin ich wieder bei der jungen Frau da aus mit den serbischen Wurzeln, wenn wir denen ein freies Feld geben würden, zu sagen, erschließt es. Mit einer Bank haben wir das mal gemacht, dann hatte diese Story muss ich mal erzählen, hatte der Vorstand, mit dem bin ich jeden Mittag, wenn ich da war, und ich war relativ oft da, sind wir immer im Wald spazieren gegangen, ich kannte seine Lieblingsbäume und dann haben wir immer gehirnt, was denn alles so ansteht. Und irgendwann stand er mal, der sprach nur breitestes Hundsrückisch, und dann stand er dann so, ich habe ein Problem, wir haben 3, 5 Azubis und der Beste ist dat Nadine, das ist die Tochter von meinem Vorstandskollege. Aber wenn ich jetzt nur dat Nadine überhole, also wenn ich der einen Job angebe, dann sieht das blöd aus, weil das ist ja die Vorstandstochter. Das kann ich ja nicht machen. Und der geht kein Job anbieten, das geht ja auch nicht, weil die ist halt die mit dem 1er Abschluss. Alle 5 überhole, das ist mir zu viel. Und keiner von den 5, für habe ich die ausgebildet. Und dann habe ich gesagt, du, wie wäre folgende Idee? Gib ihnen 3 Tage Zeit, gib ihnen einen Seminarraum und Ideen und was auch immer sie alles brauchen, tritt ihnen in der Bank jede Tür ein und lass sie ihren eigenen Job erfinden. Und die einzige Prämisse, die wir haben wollen, ist, sie sollen ihren Forecast so machen, dass sie mindestens das Dreifache dessen an Rohertrag verdienen, was sie gerne brutto als Gehalt hätten. Und egal, welche Informationen sie haben wollen, gib sie ihnen. Haben alle 5 untergebracht, kann man heute noch besichtigen, die Ergebnisse aus diesem Workshop, weil das hatte jetzt mit dem normalen Karriereweg und der normalen Stellenbeschreibung nichts zu tun. Weil manchmal muss man einfach Stellen um Leute drumherum erschaffen, weil die einfach cool sind. Haben wir da gemacht. Und das meine ich auch mit, gib den Menschen ihre Ehre zurück. Wenn wir, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam, wenn wir Jobs schaffen für Leute, die wirklich wollen. Wie geil ist das denn? Sorry für den Begriff, aber das ist doch echt cool, oder? Aber das ist halt eine andere Führungsart und eine andere Haltung, als wenn wir versuchen, Menschen in Raster zu pressen, damit sie halt da reinpassen. Das nennt sich dann vornehmerweise PE oder HR. Aber ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Die Leute brauchen gerade jetzt jüngere Gen Z und wie die alle heißen, die ja viele Dinge, finde ich, sinnvollerweise in Frage stellen. Und das soll jetzt 50 Jahre für mich halten und irgendwie echt jetzt auf einer Filiale sitzen und Produkte verkaufen an Leute, die gar nicht haben wollen. Puh. Schwierig. Also bei den Beratern wäre es so, wie wäre es denn, wenn wir die fragen würden, mit welchen Menschen sie am liebsten zu tun hätten, welche Geschäftsbereiche sie am liebsten machen würden, welche Nischen sie denn sehen, wo sie sich reinfräsen könnten. Und bleiben wir bei den Beispielen, wenn junge Leute sich um junge Leute kümmern, wenn wir gewisse Branchenaffinitäten hätten, wenn wirklich ganz klassisch im Sinne der Strategielehre zu gucken, welche Stärken hat dieser Mensch, der für andere Menschen Mehrwerte schaffen kann. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich auch in meinen Vorlesungen an der dualen Hochschule erzähle, wenn wir mal Strategievorlesungen machen. Wir nehmen mal einfach eine klassische Buchhalterin, die irgendwo in einem Unternehmen im Schwabenland vor sich hin arbeitet und 1200 Euro netto mit nach Hause bringt und sich überlegt, wie sie denn im Großraum Stuttgart davon leben kann, dass sie mit 1200 Euro netto eigentlich nur noch für die Miete schaffen geht. Bis jetzt waren ihre Stärken nicht bewusst. Sie hat halt so einen Zettel wie Bilanzbuchhalterin und da kommt halt eben mehr als das nicht raus. Bei genauerem Nachfragen sind wir dann auf die Idee gekommen, okay, die Frau hat finnische Eltern, die kann also nicht nur Deutsch und Schwäbisch, sie kann auch noch Finnisch. Und spannenderweise hat sie einen türkischen Freund. Die kann also Finnisch, Türkisch, Schwäbisch und Hochdeutsch. Und ist Bilanzbuchhalterin. Jetzt wäre es ja strategisch schlau, und ich mache es jetzt wirklich die kurze Version, wenn wir jetzt überlegen würden, wer rund um diesen Wohnbereich, gibt es da Firmen, die Geschäfte mit Finnland machen und oder auch Geschäfte mit der Türkei, idealerweise beides. Und wie viel wert wäre denn eine Frau, die sich kaufmännisch auskennt, aus der Region kommt, Schwäbisch, Türkisch, Finnisch und Deutsch könnte und Bilanzbuchhalterin ist? Würde die mit 3,6 netto nach Hause gehen, wenn sie den Job gefunden hätte? Yes. Würde die sich für ein Unternehmen rechnen? Zigfach. Das ist eine völlig andere Art von Denken. Deswegen sprengt hier den Podcast nur als Beispiel, wenn wir mit Leuten mal darüber reden, wo sind denn die Potenziale, wo kann man denn wirklich hebeln, wo kann man Mehrwerte schaffen, die findet man nicht theoretisch auf dem Papier, sondern wenn man mit den Leuten spazieren geht, um die Ecke geht, einen Kaffee trinkt, die brainstormen lässt, den einfach mal Raum lässt, sich zu entfalten, wo wäre denn, wo hätten die wirklich Spaß dran, welches Geschäft würden sie denn entwickeln wollen? Die Frau Aberg-Würzburg hat das vor 10 Jahren in ihrem Strategieprozess aufgesetzt und hat ja mittlerweile diverse Tochterfirmen, wo Mitarbeiter sich dahin weiterentwickelt haben, in und aus der Bank raus, neue Geschäftsfelder aufgezogen, also durchaus sehr lohnenswert, da auch mal nachzuforschen. Das ist schon gut und da ist auch noch viel, viel, viel mehr drin. Und wenn das jetzt schon mal eine Einladung ist zu gucken, wenn wir mit der Haltung drangehen und sagen, und wenn wir Leuten die Jobs um die Leute drumherum bauen, um deren Potenziale in Nischen rein, dann hätten wir ja zumindest schon mal auf der Beraterebene eine gute Perspektive, gibt den Leuten ihre Ehre zurück. Und wir hätten auf der Kundenebene, die ja direkt damit zu tun haben, Mitgliederebene, die Inhaberebene, sagen wir, hätten wir auch schon. Bleiben wir aber bei den Führungskräften. Ganz oft ist ja so, dass gute Berater dann plötzlich Führungskräfte werden, obwohl sie das ja auch nie werden wollten. Und dann ist ja auch so, müssen gute Führungskräfte unbedingt auch gute Berater sein? Nee. Aus eigener Erfahrung, es gibt ja viele Dinge, die, vielleicht wisst ihr die, vielleicht nicht. Als Jugendlicher war ich ja lange im Nehroter Wandervogel unterwegs und hatte mit 17 ja schon meine erste Gruppe, wo ich, was haben wir denn da, 14 Leute oder sowas, auf sogenannten Großfahrten geführt hatte. Also meine erste war irgendwie 6 Wochen Griechenland. Der jüngste Teilnehmer war 12, der älteste war, ich war 17 und der älteste war dann 19 oder 20. Und so eine Gruppe von jungen Leuten, 6 Wochen lang über die wildesten Maultierwege im Pelion bis hin Olympesteigung, was wir alles gemacht haben. Da kommt man schon auf die Idee, dass Führung und Leadership mit Verwaltung von Leuten wenig zu tun hat, sondern man braucht, wie Exupéry das so schön sagte, wenn du ein Boot bauen willst, dann schicke die Leute nicht Holz holen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Ja, genau. Wo ist die denn in der Bank? Wo sind denn die Leader, die mal angetreten sind, die was bewegen wollten, die vielleicht, nennen wir es mal vornehm, eine Delle ins Universum schlagen wollten, die sagen, wir wären die geilste Bank vor Ort oder was auch immer. Haben die den Raum, haben die den Rückhalt, haben die die Möglichkeit, ihre PS tatsächlich auf die Straße zu bringen? Oder werden die durch Eckwertplanung und wieder so weit runtergedampft, dass es am Ende dann doch wieder nur geht, irgendwie letztes Jahr plus 3 oder 5% und setzt es durch und brechst runter auf Köpfe und verteilt es dann als Aufgabe? Ja, es gibt spannendere Jobs. Es kann ja sein, dass das Leute befriedigt, das ist auch alles gut. Ja. Ich weiß noch, Blammer, mein Ausflug in meine Jugend. Wir sind mal bei einer, war 2 Jahre später, war eine Fahrt nach Finnland und ein Kollege hatte gesagt, er würde von einer anderen Gruppe, er würde gerne mit uns unterwegs sein, die 6 Wochen in Finnland. Und er müsste aber in der Zeit seine Lehre beenden als Geselle. Und er wusste, wo wir uns treffen und der stand dann, ich weiß nicht noch, wie der Café ist in Finnland, in Heinäpoja stand er dann irgendwie da. Sag ich, was machst du denn? Ja, du musstest doch deine Lehre zu Ende machen. Ja, nee, also ihm wäre es wichtiger gewesen, 6 Wochen mit uns da durch Karelien, durch die Wälder zu laufen, als seine Lehre fertig machen. Das ist eh nicht so spannend gewesen. Aber das die 6 Wochen mit uns, das wird sicher eine lebensverändernde Erfahrung, war auch gut, hervorragend. Aber Lehre, ja, okay, passt. Kann man immer noch wieder machen. Da ist man ja ein bisschen geschockt, zugegebenerweise. Auf der anderen Seite meinen wir genau das mit Leadership. Warum wollen Leute gerade mit uns zu tun haben? Und die Frage dürfen wir uns ja stellen. Und wenn wir Führungskräfte und Entscheider in der Bank sind, dann müsste man sich ja wirklich die Frage stellen, nicht warum soll man mit dieser Bank arbeiten wollen, sondern warum soll man gerade mit uns arbeiten? Was ist denn das, was wir im Leben dieser Leute für einen Unterschied machen? Und wenn wir dann morgens in den Spiegel gucken und sagen, naja, ich habe bis noch 10, 15 Jahre bis zur Rente. Mache ich jetzt einen Unterschied oder sitze ich die einfach aus? So, und wer hat denn die besseren Leute? Die dieses aussitzen oder den Unterschied machen? Das heißt nicht, dass wir immer gewinnen. Das ist ja was anderes. Aber das heißt, dass wir es angehen, dass wir es bewegen wollen, dass wir uns davon, wie in meinem letzten Podcast, trotz Bank erfolgreich sein, dass wir uns nicht vom System kleinkriegen lassen, sondern dass wir in diesem System einfach uns die Nische suchen, in der wir uns entfalten können. Dass wir genau das für uns tun und einverlangen und genau das unseren Leuten ermöglichen, zu sagen, wir suchen und bauen den Job um dich drumherum. Und mein Job ist, dir diesen Raum aufzumachen. Dann wirst du auch deine Zahlen erfüllen. Aber mein Job ist nicht zu gucken, hast du ein Gespräch so geführt und das Formular richtig ausgefüllt und hast du auch irgendwie 35 Stück Finanzpläne abgegeben und mich mehr oder weniger offiziell oder inoffiziell wieder beduppt, weil am Ende ist das Gespräch ja gar nicht so gelaufen. Und das meine ich ja, das ist würdelos. Und zwar für alle Beteiligten, für die Kunden, für die Berater und für die Führungskräfte. Da habt ihr doch was anderes im Leben verdient, wie Kleinkrallen irgendwelches Zeug zu kontrollieren, wo wir doch am Ende alle ehrlicherweise wissen, es hat so nicht stattgefunden. Also erzählt mal was anderes, aber das, nee, dafür bin ich zu lange in Banken unterwegs. Also die Story, die funktioniert. Entweder leben wir die von oben nach unten vor und machen echt einen Unterschied oder wir werden einfach mit jeder Abgabe eines Formulars immer mal wieder ein wenig, so die kleinen Tode zwischendurch, wir werden ein wenig beschissen. Und nicht, weil die Berater das vorsätzlich meinen, nein, weil wir sie dazu nötigen. Weil das System das so haben will. Und wenn das System das so haben will, dann wird es auch geliefert. Und das meine ich, das ist würdelos und gibt den Leuten ihre Ehre, ihre Würde zurück, indem wir das einfach streichen. Fragt nicht nach Stückzahl ausgefüllter Formulare für VR-Finanzplan und anderes. Das ist der Anfang vom Ende. Das geht überhaupt gar nicht. Fragt nach dem, was die Leute vorhaben, was sie für Lebensziele haben, was sie für Antriebe haben, was der Mehrwert war, was der Nutzen war, was sie noch bewegen wollen, wo die hinwollen, was total cool wäre. Dann können Berater auch wieder PS auf die Straße kriegen, wie denn die bessere Lösung aussehe, wen sie denn mit einbezogen haben, warum die Lösung deutlich besser ist wie die vom Wettbewerber, warum wir damit mehr Geld verdienen können, wo denn der Anteil ist, was sich denn das für den rechnet und wie sich das denn von uns rechnet, was wir denn für einen Beitrag daran haben. Das ist ein ganz anderes Universum von Arbeiten, als wenn wir nur Formulare ausfüllen, damit sie ausgefüllt sind. Scusi fürs Lästern, aber ich muss ja nicht mehr so viele Rücksichten nehmen auf irgendwelche Verbundpartner, für die ich mal gearbeitet habe, weil das irgendwie nicht quasi der Kontinenz entsprochen hat. Ich bin ein ehrlicher, ein direkter Mensch und ich glaube daran, dass sowohl der genossenschaftliche als auch der sonstige öffentliche Förderauftrag, dass es ein höchst wertvolles Gut ist und dass wir ganz, ganz viel tun können, wenn wir das einfach nur mit Leben erfüllen. So, und wenn man Vorstand ist, das ist ja ähnlich wie bei der Führungskraft. Manchmal tut es mir ja leid, wenn Leute Vorstand werden. Ich habe mal mit einem drüber gesprochen und sagt, wie ist denn das jetzt so, Vorstand sein? Meinte er, naja, so ein Stück weit ist es ja immer die monatliche Quote. Sag ich, was für eine Quote? Ja, was ist Schmerzensgeld und was ist wirklich für Leistung? Sag ich, und? Wie ist die Quote? Naja, noch wäre es in Ordnung, aber ja. Über die Jahre hat es sich aber so entwickelt, dass es eigentlich nur noch Schmerzensgeld war und dann ist er auch gegangen. Interessant. Und das ist ja auch vom System her Würde oder ehrlos, dass das einfach so ist. Und da könnte man auch mehr tun, indem man, wenn Vorstände, eigentlich heißen die ja Vorstand, weil sie davor stehen. Wenn die im Tagesgeschäft involviert sind, dann sind es ja Drinstände. Und wenn wir uns überlegen, welche gesellschaftspolitischen Herausforderungen haben wir, wo wir im Sinne der genossenschaftlichen Grundprinzipien mal so das Thema gesellschaftliche Herausforderungen, Eigenverantwortung, ähnlich wie bei Montessori, Hilfe es mir selbst zu tun, wo wir das Thema Selbsthilfe und Co. anschieben könnten für ob das Wohnen, Mobilität, Finanzen, Vermögen, Unternehmer, also da hatten wir ja Themen ohne Ende. Und es gibt ganz wenige Vorstände, die ich kennen und schätzen gelernt habe, die sich das wirklich in die Fahnen geschrieben haben. Und bei den meisten kommt die Idee erst gar nicht an, was denn da großartig dahinter wäre. Und ob es eine Solarinitiative ist, die haben ja relativ viele Leute gemacht, oder 1000 Dächer oder was auch immer. Da gibt es so viele Chancen, die man als regionale Bank nutzen könnte, wenn man den Drive dazu entwickelt. Eine Zielgruppe haben wir noch vergessen, das sind die Aufsichtsräte. Und vielleicht, ich bin ja keiner, doch der eine oder andere kleinere Genossenschaft war ich mal, aber das kann man ja nicht so wirklich vergleichen. In ganz vielen Banken, ich sage es mal so auf Distanz und mit einigen unterhalte ich mich ja auch, ist es so, dass jetzt muss ich wirklich nochmal lästern. Das ist so eine Art Stimmvieh. Die werden zum Essen eingeladen und zum Trinken. Da dürfen sie irgendwie ihre Namen unter Kreditbeschlüsse setzen oder irgendwie auch wilde Zahlen für Fusionen diskutieren und der Vorstand darf sich dann rechtfertigen oder nicht. Aber eigentlich ist es so, dass sie ja grundsätzlich von der Art und von der Funktion her würden sie ja die Interessen der Inhaber, der Mitglieder, der eigentlichen Besitzer der Bank vertreten. Ich würde behaupten, den meisten ist es nicht klar. Natürlich gibt es manchmal auch Vorstandswahlen und so und sehr wenige Aufsichtsräte. Manche scheinen wohl sehr gut zu sein und bei den meisten würde ich sagen, da sind die entweder dumm gehalten worden oder haben sich nicht aufgeschlaut. Aber eigentlich sind sie ja das Führungsgremium, was inklusive des Aufsichtsratsvorsitzenden über drei Dinge bestimmt. Nämlich über das Ziel, über die Strategie und über die Kultur, also das Wie wollen wir denn miteinander umgehen. Und dass sie dafür dann den passenden Vorstand und der dann dafür seine Führungskräfte organisiert. Und nur zum einen zum Wein trinken und zum Essen gehen und Unterschriften drunter machen, um nicht einen Unterschied machen zu dürfen, da halten wir die ja auch zu klein. Wofür sind denn da Koryphäen drin? Und ob das Lehrer oder Unternehmer oder Architekten oder der regionale Rechtsanwalt, nur für die Ehre ist es ja zu billig. Also wenn, dann müssten die auch was bewegen dürfen. Aber lassen wir die jetzt wirklich, nutzen wir deren Potenzial für die Entwicklung der Bank, deren Ideen, deren Netzwerk, deren Kreativität? Da kenne ich auch nur sehr, also extrem wenige. Vielleicht kenne ich zu wenig oder vielleicht ist es einfach nur ein Trend. Jo, und wenn wir uns das jetzt also angehört haben, dann wäre die Frage, was machen wir jetzt damit? Mit der Idee, gibt den Leuten ihre Ehre zurück. Am Ende subsumiert es sich ja immer wieder auf den gleichen Punkt. Nämlich dieser berühmte Paragraph 1, nämlich der Förderauftrag oder öffentliche Auftrag. Und ich glaube, dass wenn wir den leben würden, ich muss die Geschichte nochmal erzählen, die ist wahrscheinlich schon zu lange her. Ich hatte bei einer Bank, sorry nochmal für den Einschub, ich hatte bei einer Bank einen netten Auftrag, die Hälfte der Firmenkundenmannschaft in meiner Silberrücken Masterclass betreuen zu sollen, zu dürfen und die andere Hälfte eben nicht. Die betreute Hälfte, klar, Leben im Förderauftrag, sind uns noch wertebewusst, reden mit Analogien, gucken Zielbilder, Erfolgsfaktoren und was man alles so braucht. Die hatten im Mai ihr Jahresziel drin. Mit furiosen Erfolgen und viel Spaß. Die andere Hälfte hatte die im Dezember noch nicht drin. Das kann jetzt Zufall sein, glaube ich aber nicht. Dann hat der Firmenkundenleiter, bevor er in Ruhestand ging, noch gesagt, komm, ich stell dich noch meinem Vorstand vor und dann könnt ihr ja mal gucken, wie er dann weitermacht. Gute Idee. Dann haben wir den erfolgreichen Teilnehmern ihre Urkunden und ihre Awards, da ihre die Auszeichnung in die Hände gedrückt und ein paar nette Fotos gemacht und dann sind die dann gegangen. Und dann hat der Vorstand mich gefragt, was ist denn so das Geheimnis? Warum sind denn die einen so viel erfolgreicher als die anderen? Und dann habe ich ihm erzählt, dass der Unterschied ist, die einen reden über einen Förderauftrag und die anderen, die versuchen halt Produkte zu verkaufen. Aber der Unterschied ist, wir reden über den Förderauftrag. Und ohne drüber nachzudenken hat er, und er ist auch noch da, wie heißt das, regional Verantwortlicher in irgendeinem, wie auch immer die Struktur heißt, Kreis. Und er sagte, ja, aber das lebt doch keiner. Ja, und es kam so spontan und so ehrlich, dass ich da 0,0 Zweifel dran habe, dass das die Realität ist. Und er war da schon 20 Jahre Vorstand. Also so ganz neu war das jetzt noch nicht. Und der Unterschied ist tatsächlich, verwalten wir unsere Jobs oder dürfen wir die, so wie sie mal erfunden waren, mit Leben erfüllen? Und das meine ich auch, gibt den Leuten ihre Ehre zurück. Wenn wir die Jobs machen lassen, für die eigentlich hergekommen sind, ja, dann machen wir ja fast alles richtig. Da braucht man ja nur den Raum für schaffen, dass das wieder funktioniert. Und wie das im Einzelfall geht, das ist natürlich eine Geschichte, die nicht auf Knopfdruck umzustellen ist. Und letzte Anekdote, ich hatte ein langes, intensives Gespräch mit ein paar Führungskräften einer Bank im Süddeutschen und die haben sich sehr intensiv für das Gespräch bedankt und dann haben sie 2 Wochen später mir mitgeteilt, dass sie sich doch nicht für eine Zusammenarbeit entschieden haben, weil obwohl das alles gut ist, aber dann müssten sie ja ihre ganze Führungskultur ändern und so weit wären sie dann doch noch nicht. Genau an der Stelle, das war sehr ehrlich und vielen Dank für das Feedback und genau an der Stelle liegt nämlich genau das Problem. Dass wir eine Führungskultur haben, die nicht das eigentliche System unterstützt. Und dann haben wir noch ein System, weil es genau auch nicht das ursprüngliche, die ursprüngliche Aufgabe unterstützt. Und deswegen ist es anstrengend, sich dagegen zu wehren. Und das will ich ja nicht sagen, das ist so ähnlich wie bei Gandhi und in Indien, aber das ist genau das Gleiche. Wenn die nicht angefangen hätten, was zu ändern, dann wären sie heute noch unter der Herrschaft von Queen Victoria. Und das ist die Einladung, mit euch zu gehen. Oder einen Vorstand, der war, da gab es auch eine interessante Antwort und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wenn es möglich gewesen wäre, während der Überfahrt auszusteigen, wäre der Atlantik heute noch nicht überquert. Und diese Pionierleistung haben die Schulze-Delitzsch und Friedrich Raiffeisens vor 150 Jahren grob haben die geleistet. Und zwischendurch ist sie ein wenig verschütt gegangen. In Mexiko gibt es die Partei der institutionalisierten Revolution. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Das ist jetzt so institutionalisiert, dass der eigentliche Aufbruch, der Fördergedanke des gemeinsam was bewegen, gemeinsam mehr erreichen als Einzelne können, dass das auf dem Papier erhalten geblieben ist, aber im Tagesalltag nicht erlebbar ist. Und wenn man mit Bankberatern redet, die Geschichte muss ich noch erzählen, da hatte ich eine Beraterin begleitet, sie hat ein tolles Gespräch geführt und dann habe ich sie in der Feedback-Schleife gefragt, was hätten Sie denn anders gemacht, wenn da einer Ihrer Chefs gesessen hätte? Oh ja, nee, dann wäre ja viel mehr vorbereitet. Riese Story. Und dann sage ich, das war doch einer Ihrer Chefs. Wie jetzt? Ja, das war einer unserer Mitglieder. Wie Mitglieder? Sag ich, haben jetzt eine Genossenschaftsbank. Das war einer Ihrer Chefs. Denen gehört die Bank. Ach so, jetzt echt? Sag ich, ja. Das mag jetzt sich für euch als total lapidar anhören. Nee, ich habe die Testfrage dann öfter noch in der Bank gestellt. Das war Standard. Ja, die Mitglieder hat man halt. Nee, es ist nicht, wir haben Mitglieder, sondern die haben uns. Das ist der normale Besitzstand. Also die Mitglieder, die besitzen die Bank. Das ist kein eigenständiges Wesen, sondern die Menschen, die gemeinsam, die 10, 20, 30, 50.000 Menschen in der Region, die diese Bank besitzen, das sind die Inhaber. Und der Rest sind Erfüllungsgehilfen, damit die Inhaber ihre finanziellen Ziele erreichen. Und alleine mit der Haltung würden wir sowas von rocken. Und es ist nicht schwierig, die mit Leben zu erfüllen, wenn wir uns ein wenig Mühe geben. Und das Coole wäre, dass dann alle Beteiligten auch wieder ihre Ehre zurück hätten, weil das machen andere Bankengruppen, die mit AG am Ende, nicht. Und damit hätten wir eine riesen Überlebenschance, wo wir richtig Geld verdienen könnten, richtig Spaß haben und alle können morgens in den Spiegel gucken und sagen, jo, habe ich alles richtig gemacht. Und genau damit wünsche ich euch eine gute Zeit.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.